Willkommen im Internationalen Weltgerichtshof. Ich möchte nochmal die Regeln verlesen. Sie sind alle angeklagt wegen ihres Glaubens. Der Richter wird aus ihren Reihen für jede Frage zwei Personen auf die Bühne bitten. Zuerst eine Person, wenn diese die Frage nicht richtig beantworten kann, die nächste. Sie dürfen nur und nur vom Wort Gottes argumentieren und ihren Glauben bezeugen. Bitte erheben Sie sich nun. Der Gerichtssaal erhebt sich. Für die Übersetzer. Ich bitte die Übersetzer, den Gerichtssaal zu betreten. Ich bitte nun die Ankläger, den Gerichtssaal zu betreten. Keine Geräusche, bitte keine Geräusche.
Bitte Ruhe im Gerichtssaal.
Ich bitte nun euer Ehren, den Richter des Internationalen Weltgerichtshofs.
Sie sind angeklagt hier vor dem Weltgerichtshof, dass Sie einen Glauben, einen sogenannten biblischen Glauben haben, den Sie nun hier vor der Weltbevölkerung zu verantworten haben. Und ich bitte nun den ersten Ankläger, Herr Meyers, vorzutreten, um seine Anklageschrift vorzutragen. Herr Meyers, bitteschön.
Vielen Dank, euer Ehren.
There we go. Okay. Are we on?
You switch it on.
Yeah. Okay. There we go. Can you hear? Okay. Thank you, Your Honor.
Vielen Dank, euer Ehren.
So I understand that you call yourselves Seventh-day Adventists.
Also Sie nennen sich Siebenten-Tags-Adventisten, richtig?
Is that correct?
Stimmt das?
I'm so sorry to hear that.
Das bedauere ich aufrichtig.
You claim to go by the Bible and the Bible only, is that correct?
Sie behaupten, dass Sie sich allein an die Bibel halten, richtig?
I'd like for you to open your Bibles, if you will, to the book of Acts, chapter 20.
Dann bitte ich Sie mal, die Bibel aufzuschlagen. Apostelgeschichte 20.
Danke für die Bibel.
And in Acts, chapter 20, verse 7.
Apostelgeschichte 20, Vers 7.
The Bible shows clear evidence.
Dort finden wir einen klaren Beweis,
that you are wrong in your observance of the seventh day of the week.
Dass das Halten des siebten Wochentages falsch ist.
Verse 7 reads, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight.
Und dort lesen wir, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte das Wort bis Mitternacht aus.
1.
Korinther 16
also tells us that an offering was taken up on the first day of the week.
Sagt ebenso, dass am ersten Wochentag Sammlungen stattfanden.
I believe that's verse 3 of 1 Corinthians 16.
1. Korinther 16, ich denke in Vers 3.
This is clear evidence that the early church kept the first day of the week.
Das sind klare Belege dafür, dass schon die Urgemeinde den ersten Wochentag gehalten hat.
My question is, why don't you follow the Bible?
Meine Frage ist, warum halten Sie sich nicht an die Bibel?
As I thought, Your Honor, no one wants to answer.
Wie ich schon vermutet habe, euer Ehren, keiner kann antworten.
Ja, das fällt mir auf. Ich bitte Sie vorzutreten.
Hier, bitte, hier.
Bitte hier nach vorne.
Ja, hallo.
Hi.
Jesus hat ja gesagt, dass wir das Brot brechen sollen, immer wenn wir zusammenkommen als Geschwister. Das heißt nicht, dass er gesagt hat, wir sollen nur am Sabbat zusammenkommen, sondern eben, wir dürfen das auch an anderen Tagen tun. Also das ist jetzt kein Beweis, dieser Text, dass wir uns nicht auch an anderen Tagen treffen sollen. Allerdings steht in der Offenbarung, im Buch, was uns ja Jesus für die letzten Tage gegeben hat, in Offenbarung 14, dass wir den anbeten, der Himmel und Erde geschaffen hat und die Wasserquellen. Und im 2. Mose 20, im Gesetz, das uns ja Gott gegeben hat, vor vielen tausenden Jahren, hieß es eben, dass wir dies vor allem eben am Sabbat tun sollen, weil er ja am Sabbat die Welt, also abgeschlossen hat, die Welt zu erschaffen, weil er da alles geschaffen hatte. Und dieses Gesetz, das steht ja in keinem anderen Abschnitt der Bibel, dass das abgelegt worden ist oder dass das verändert wurde. Ja, und dieses Gesetz wurde ja schon gegeben, sogar als die Welt erschaffen wurde, ja.
I have no further questions, Your Honor, at this point in time.
Keine weiteren Fragen, Euer Ehren, zu diesem Zeitpunkt.
Sie mögen sich setzen.
Your Honor, these people claim to follow the word of God and they claim to follow the example of Jesus.
Euer Ehren, diese Leute behaupten, dass sie dem Wort Gottes folgen und dem Beispiel Jesu.
In my reading of the New Testament, I see that Jesus was often accused of breaking the Sabbath.
Aber im Neuen Testament lese ich davon, dass Jesus oft beschuldigt worden ist, den Sabbat zu brechen.
If Jesus disrespected the Sabbath, why should we have to keep the Sabbath holy?
Wenn selbst Jesus den Sabbat nicht beachtet hat, warum sollten wir ihn noch heute halten?
Eine gute Frage. Wer hier im Saal hat darauf eine Antwort? Bitte sehr, kommen Sie nach vorne.
Jesus brach nicht den Sabbat, Jesus brach die Satzung der Ältesten. Die Ältesten haben die Vorschrift gegeben, dass man zum Beispiel am Sabbat das Korn nicht raufen soll. Das steht nirgendwo in der Bibel. Und Jesus hat auch gesagt, es ist wohl erlaubt, Gutes zu tun am Sabbat. Und hat auch den Pharisäern gesagt, das Beispiel mit der verdorrten Hand, wenn ein Tier in eine Grube fällt, holt ihr es auch am Sabbat heraus. Warum darf ich nicht einem Menschen am Sabbat helfen? Damit hat er den Sabbat geehrt. Er hat sich nur nicht an die Vorschriften der Ältesten gehalten. In der Bibel steht nirgendwo, du sollst am Sabbat kein Korn raufen und du sollst am Sabbat nicht heilen. Daher hat Jesus den Sabbat nicht gebrochen. Und wie könnte Gott, der das Gesetz selbst gegeben hat, Jesus selbst das Gesetz, was er gegeben hat, brechen? Er steht ja nicht über seinem Gesetz, er ist selbst das Gesetz. Somit hat sich Jesus an seine eigenen Gesetze gehalten. Und ich weiß nicht, welche Beispiele Sie angebracht haben, aber das Beispiel mit dem Kornraufen und den Mann mit der verdorrten Hand heilen, das ist kein Brechen des Sabbats. Also für mich ist das nicht Beweis genug.
Herr Ankläger?
I'll study my Bible some more and I'll be back.
Das muss ich mir noch mal nachstudieren, ich komme wieder.
Studieren Sie es bitte gründlich. Ich bitte den nächsten Ankläger vorzutreten, Herr Kramp.
Herr Kasunik, hohes Gericht. Nachdem die ersten beiden Ankläger einfache Fragen gestellt haben, werden wir jetzt zum zweiten Level gehen. Wir sollten nämlich verstehen, dass Siebentagsadventisten einige seltsame Lehren haben und dann in den Sabbat und die Wiederkunft Jesu, aber keine dieser Lehren ist wirklich etwas Besonderes. Auch die Siebententags-Baptisten oder die Juden halten den Sabbat. Ich möchte das Augenmerk auf eine Lehre lenken, die einzige Lehre, die nur Siebententags-Adventisten haben. Siebententags-Adventisten behaupten, dass Offenbarung 14 in irgendeiner gewissen Weise ein besonderer Text ist und sie sagen, dass wenn es dort heißt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, Vers 7,
dass das sich auf eine Jahreszahl 1844 beruft. Ich möchte jetzt nicht von den Angeklagten wissen, wie sie auf die Jahreszahl kommen. Ich habe das selbst gelesen in ihrer Literatur. Ich möchte die Angeklagten darauf hinweisen, dass der Text, den sie dazu benutzen, in Daniel 8, Vers 14 das Wort Gericht gar nicht benutzt. Daniel 8, Vers 14 sagt nämlich, bis zu 2300 Abend und morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Stattdessen sagt Jesus, und das ist jetzt der Text, den ich mit Ihnen gemeinsam anschauen möchte, in Jesus 12.
Bitte konzentrieren Sie sich.
In dem Buch Johannes 12, das von Jesus inspiriert worden ist, denn es sind das Worte Gottes. Ich denke, das wissen auch Sie. In Johannes 12 und dort Vers 31 sagt Jesus, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Hier haben wir das Wort Gericht und hier haben wir das Wort jetzt. Und jeder, der die Bibel liest, weiß, jetzt ist zur Zeit von Johannes.
Er muss aber weiterlesen.
Das biblische Wort, und ich bitte die Gerichtsdiener hier unparteiisch zu bleiben. Das Wort Gericht findet sich hier und das heißt aus meiner Sicht ganz deutlich, das Gericht begann zur Zeit Jesu. Deswegen heißt es auch das ewige Evangelium, das ja auch seit der Zeit des Kreuzes gepredigt wird. Wie können Adventisten behaupten, dass das Gericht erst 1844 begann und nicht hier zur Zeit des Kreuzes?
Ein gutes Argument.
Das finde ich auch.
Wer hat hier dem etwas entgegenzusagen?
Ich möchte dazu hinzufügen, dass das Fundament des gesamten Adventglaubens ist.
Ist ja interessant. Da müssten sich ja eigentlich ganz viele melden hier, nicht wahr? Scheinen wir keine Adventisten zu sein.
Und ich möchte hinzufügen, dass das eine Theorie ist, die sogar hier und dort von einigen wenigen in der Adventgemeinde bereits angedeutet worden ist.
Angezweifelt.
Wenn da steht, jetzt ergeht das Gericht, dann man muss wissen, dass es in der Bibel verschiedene Gerichte gibt. Es gibt sogar ein Linsengericht. Aber...
Wussten Sie davon?
Das wussten Sie bestimmt. Aber wenn da steht, jetzt geht das Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden, dann muss man wissen, dass der Fürst dieser Welt Satan ist und dass mit dem Tod Jesu und mit seiner Auferstehung wurde Satan eigentlich gerichtet. Wurde er schon gerichtet und ist deshalb ausgestoßen worden. Er war nicht mehr der Herrscher dieser Welt seit diesem Zeitpunkt. Und deshalb ist über Satan das Gericht ausgesprochen worden. Und deshalb, so soll man das verstehen.
Also ich verstehe jetzt, dass Sie erkennen, dass hier Satan ausgestoßen worden ist. Aber warum sagen Sie dann, dass Daniel 8, Vers 14 ein zweites Gericht ist? Das steht ja nicht dort im Text.
Ja, wenn man das Alte Testament versteht. Ach so, ich soll das mit dem Text.
In Daniel 8, also selbstverständlich.
Ich bitte darum.
Daniel 8, Vers 14.
Oder zumindest Texte, die helfen zu verstehen, warum Daniel 8, Vers 14 ein zweites oder ein anderes Gericht ist.
Ja, man muss, wenn man Daniel 8, Vers 14 verstehen will, dann muss man sich mit dem alttestamentlichen Gesetz auseinandersetzen. Und zwar 3. Mose 3, Vers 16. Vers weiß ich nicht richtig. Aber
Sie meinen wahrscheinlich 3. Mose 16.
3. Mose 16, genau. Und da steht etwas von einem, da wird ein Jahreszyklus, gab es im Alten Testament und am großen Versöhnungstag.
Darf ich kurz unterbrechen? Ich kenne diese Argumentation aus Ihrer Literatur, aber auch dort in 3. Mose 16 wird das Wort Gericht nicht erwähnt. Das ist kein Hinweis auf ein Gericht in 3. Mose 16.
Es ist aber eine Untersuchung. Jeder Mensch wurde untersucht. Und wenn jemand geprüft wird, dann ist es ein Gericht. Es muss ja nicht immer das Wort Gericht dort stehen.
Okay, gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, das etwas klarer aus dem Buch Daniel selbst zu zeigen?
Ja, Daniel 7.
Und warum würde Daniel 7 eine Erklärung sein für Daniel 8?
Weil Daniel 7 und 8 zusammenhängen.
Das sagen Sie jetzt einfach so, aber was ist der Beweis dafür?
Da gibt's Texte. Im Moment. Da gibt es Verbindungen, die man aus dem Hebräischen her, gibt es Worte, die ähnlich sind, die man aus dem Hebräischen her erkennen kann.
Ich habe leider kein Hebräisch studiert. Können wir das auch mit in der deutschen Bibel erkennen?
Ja, ich kann. Ich muss es ja erstmal aufschlagen. Da steht, also ich zitiere, Vers 25, Moment, genau. Da steht, die 10 Hörner bedeuten 10 Königreiche und aus diesem Königreich hervorgehen werden. Und da steht, das ist eine Zeitspanne. Und dann steht, nach ihnen aber wird ein anderer König aufkommen. Der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Und er wird den Höchsten lästern und den Heiligen und des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit, zwei Zeit und eine halbe Zeit. Und dann steht, danach wird das Gericht gehalten werden und dann wird ihm seine Macht genommen werden. Das heißt, es ist eine Zeitspanne, die schon abgelaufen ist.
Was für eine Zeitspanne ist das?
Das ist eine Zeitspanne, wenn man jetzt das, ich kann das jetzt hier nicht,
nur ganz kurz.
Das dauert zu lange. Die,
also die, nur, sagen Sie nur die Daten.
Die Daten. Seitdem eigentlich Sie den Sonntag eingesetzt haben, Ihre Vorfahren, seit dem Zeitpunkt,
also ich bitte
538
Sie.
Bis 1798. Das ist eine Zeitspanne von 1700
ja, 260 Jahren.
260 Jahren und danach wird Gericht gehalten werden. Also es ist ein Zeitablauf.
Ja, ich sehe das Argument. Das ist ein gutes Argument. Ich denke, da haben wir schon mal etwas hier. Ich werde es weiter studieren. Ich denke, Sie wollten wahrscheinlich auch sagen, dass Daniel 7 und Daniel 8 parallele Weltreiche haben.
Genau, die zusammen.
Und dass in Daniel 7 nach dem kleinen Horn ein Gericht kommt und dass in Daniel 8 nach dem kleinen Horn Daniel 8 Vers 14 kommt, dass eine Parallelität da steht.
Genau, genau.
Herr Kramp. Auf welcher Seite stehen Sie eigentlich?
Ich muss mich noch entscheiden. Danke.
Ruhe bitte.
Please quiet.
Herr Beck.
So Seventh-day Adventists have long taught that the judgment begins in 1844.
Also Siebenten-Tags-Adventisten haben ja schon lange vertreten, dass das Gericht 1844 begonnen hat.
And they claim that the judgment begins with a time period of in the year 457 BC. Or I should say the period begins in 457.
Sie behaupten, dass davor eine Zeitspanne abläuft, ein Zeitbogen, der 457 vor Christus begann.
But this time period is actually referred to, according to them, in Daniel chapter 9.
Und darauf Man nimmt darauf Bezug auf einen Text, eine Erwähnung in Daniel 9.
What evidence is there that the 8th chapter of Daniel is connected to the 9th chapter of Daniel?
Aber wie kann man einfach sagen, dass Daniel Kapitel 8, wo es um die 2300 Jahre geht, verbunden ist mit Kapitel 9?
Eine sehr gute Frage. Wer möge diesen Punkt verteidigen? Kommen Sie bitte nach vorne. Übersetzung bereit?
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Still morning, good. Okay, could you just quickly repeat the question?
Sure. Können Sie die Frage bitte noch einmal wiederholen?
Sure. So, the question is very simple. The time period in Daniel 8, the 2300 days, really begins, according to Seventh-day Adventists, with a date that is reckoned or found in the 9th chapter of Daniel.
Also die Frage ist eigentlich ganz einfach. Adventisten glauben, dass der Zeitbogen, von dem die Rede ist in Daniel 8, beginnt mit einem Datum, das in Daniel 9 genannt wird.
But what evidence is there that the 9th chapter of Daniel is actually connected to the 8th chapter of Daniel?
Aber aus welchem Grunde kann man einfach diese Kapitel 8 und 9 miteinander verbinden?
Okay, have you got your Bible with you?
Yes. Haben Sie Ihre Bibel dabei?
Daniel chapter 8 verse 14.
Daniel Kapitel 8 Vers 14.
Okay, it says, and you said unto me, unto 2300 days, then shall the sanctuary be cleansed.
Und er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden.
Okay, now if you look at the last verse in the chapter,
wenn man nun den letzten Vers in dem Kapitel anschaut,
it says, and I, Daniel, fainted, and was sick certain days. Afterward, I arose and did the king's business, and I was astonished at the vision, but none understood it.
Hier steht in Vers 27, aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es.
Okay, so Daniel left without any understanding of this time prophecy, the 2300 days.
Das heißt, Daniel hatte kein Verständnis über diese Zeitprophetie der 2300 Abenden und Morgen.
But now if you go to Daniel chapter 9,
doch wenn man jetzt zu Daniel Kapitel 9 geht,
and if you look at verse 22,
und hier den Vers 22 anschaut,
it says, talking about Gabriel to Daniel, he says,
und hier spricht Gabriel zu Daniel,
he says, and he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding.
Vers 22 steht, und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren.
Okay, verse 23 also says, at the beginning of thy supplication, the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore, understand the matter and consider the vision.
Hier steht in Vers 23, als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht.
Now, if you look at verse 25, he starts to give the understanding.
Und in Vers 25 sieht man, dass hier Verständnis bekommt.
He says, know therefore and understand.
Es steht, so wisse und verstehe.
That from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem unto Messiah the Prince shall be 7 weeks and 80 days. The street shall be built again and the walls even in troublous times.
In Vers 25 steht, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems.
Okay, before you go on. Yeah, sorry, go ahead. Finish.
Bis zum Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut und zwar in bedrängter Zeit.
I just want to ask one question. How can you know that the vision referred to in verse 27? Mm-hmm. That when he says, is there any way that you can clarify that that specifically refers to the 14th verse, the vision referred to in Daniel 8:14?
Kurze Zwischenfrage, wie können Sie sicher sein, dass diese Vision oder das Gesicht, das hier erwähnt ist in Vers 23, dass sich das bezieht auf das, was in Kapitel 8 passiert ist?
Two evidence that you can look at.
Hier gibt es zwei Beweise, die man anführen kann.
If you look at the word vision in the Hebrew,
wenn man auf das Wort Vision oder Gesicht im Hebräischen achtet,
it refers to the same words as vision in Daniel chapter 9.
Wird das gleiche Wort für Gesicht oder Vision in Daniel 9 gebraucht.
And the second point is,
der zweite Punkt ist,
based upon what we said about the understanding,
yes. Und basiert auf das Verständnis.
So if we was to interpret the vision in Daniel chapter 9, then we wouldn't be able to understand it from chapter 8, because Daniel left without an understanding.
If we would.
Okay.
Oh, so in other words, Daniel didn't understand the vision, but it was explained in Daniel chapter 9.
Das heißt, Daniel hat die Vision nicht verstanden und man hat sie ihm im Kapitel 9 erklärt.
So it's like Daniel chapter 8 is part 1, Daniel chapter 9 is part 2.
Das heißt, Daniel Kapitel 8 ist Teil 1 und Daniel Kapitel 9 ist Teil 2.
And so based upon that, if according to history, if we go to Ezra chapter 7,
und wenn wir in Bezug auf die Geschichte zu Ezra gehen,
the prosecution will rest, thank you.
Ja, die Anklage ist zufriedengestellt, danke.
Mir scheint, Sie sollten alle nochmal Hebräisch lernen. Herr Mayas, ich hoffe, Sie haben eine stärkere Anklageschrift als zuvor. Ich hoffe, Sie haben sich gut vorbereitet.
You know, I'm as I've been sitting here listening to the testimony of you Adventists.
Wissen Sie, als ich hier gerade zugehört habe auf meinem Platz, was Sie gesagt haben als Adventisten?
Something strange has been happening within me.
Da ist etwas Eigenartiges in mir vorgegangen.
Was meinen Sie damit?
And I think I'm. Well, let me ask my question first.
Ich denke, aber ich möchte erst eine Frage stellen.
So, You Adventists, I believe that you teach that there is no such thing as an eternally burning hell.
Soweit ich informiert bin, lehren Sie als Adventisten, dass es nicht so etwas gibt wie eine ewig brennende Hölle.
And I believe that in taking away such a teaching,
und ich denke, wenn man diese Lehre verneint,
you remove the very thing that motivates people to love God with all their hearts.
Dann raubt man den Menschen auch die stärkste Motivation, um Gott von ganzem Herzen zu lieben.
Because if there is no eternally burning hell,
denn wenn es keine ewig brennende Hölle gibt,
then what would really move people to love God?
Was kann dann die Menschen wirklich dazu bewegen, Gott zu lieben?
I see someone is ready to answer, but I do have a verse to add with that.
Ich sehe, da ist schon jemand, möchte jemand antworten, aber ich möchte noch einen Vers hinzufügen.
Revelation 14,
Offenbarung 14,
verse 10 and 11.
Vers 10 und 11.
The Bible says, speaking of the wicked,
da sagt die Bibel über die Bösen,
the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest day nor night. Who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. How can you teach that there is no such thing as an eternally burning hell?
Also hier in den Versen wird ja ganz klar gesagt, dass die Gottlosen trinken werden von Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt in den Kelch seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, und der Rauch ihrer Qual steigt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Wie können Sie dann lehren, es gebe keine ewige Hölle?
Also zunächst mal eine Gegenfrage. Haben Sie jemals ein Mädchen ausgeführt und gesagt, wenn du nicht mit mir ausgehst, dann hau ich dich? Und hat die dann danach sie geheiratet? Das glaube ich nicht. Also zunächst mal glaube ich nicht, dass irgendwer dazu motiviert ist, Gott zu lieben, aus Angst vor einer Hölle. Wenn Liebe erweckt wird, dann nur aufgrund Gegenliebe. Das heißt, Gott hat uns zuerst geliebt, und nur so können wir überhaupt dazu kommen, Gott zu lieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein liebender Gott Menschen schafft, um sie zu lieben, und dann Freude daran hat, sie in Ewigkeit zu quälen. Zweitens wäre es sehr ungerecht.
Objection, Your Honor.
Einspruch, Euer Ehren.
Do you know that millions of people have given their lives to God as a result of hearing brimstone and fire sermons?
Wissen Sie nicht, dass Millionen von Menschen Christen geworden sind, weil sie diese Feuer- und Schwefelpredigten gehört haben?
So gefallen sie mir.
Das sagt aber nicht, dass sie denn Gott geliebt haben, sondern dann haben sie sich vielleicht aus Angst bekehrt. Das mag sein. Aber Sie sagten ja, warum würden Millionen von Menschen Gott lieben? Ich bezweifle, dass diese Menschen Gott geliebt haben. Zweitens, was wäre das für eine Gerechtigkeit, wenn Gott uns hier 70 Jahre Mist bauen lässt und dann für Millionen Jahre quält? Erstens. Zweitens, die armen Menschen, die vor 6000 Jahren gestorben sind, müssen jetzt 6000 Jahre länger brennen? Das ist auch nicht gerecht. Das heißt, ich kann also nicht behaupten, Gott wäre gerecht, wenn ich an eine Hölle glaube. Geht gar nicht. Wenn da steht in dem Text, den Sie da zitiert haben, und Sie werden brennen von Ewigkeit zu Ewigkeit, das passiert ja hier auf der Erde. Es steht ja dann später, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde macht, hier auf dieser Erde. Wie soll denn das gehen, wenn es noch brennt? Das heißt, wenn es da heißt, darauf wird aufsteigen, dann geht es da um die Folgen. Das heißt, diese Sünde, diese Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, werden vernichtet, und diese Folgen werden auf ewig Bestand haben. Das heißt, es wird nie wieder Sünde oder Böses passieren, weil einfach diese Folgen auf ewig brennt, wenn man so will.
You know, I was just thinking that I remember a verse in Leviticus 6, 13.
Mir ist gerade ein Text eingefallen in 3. Mose 6 Vers 13.
That talks about the fire never going out in the Old Testament in the sanctuary. But that fire did go out, even though it said it would never go out. Is that right?
Da ist ja die Rede von einem Feuer, wo es heißt, es soll ein ewiges Feuer sein, es soll nie verlöschen im Heiligtum, aber es ist ja auch irgendwann mal verlöscht, oder?
Richtig.
I mean, not that I'm arguing your point, I was just remembering.
Ich meine, ich wollte jetzt nicht für Sie argumentieren, es fiel mir nur gerade ein.
And you know, I was also thinking,
und wissen Sie, was ich noch gedacht habe?
That if these people are actually burning forever in the presence of the Lamb, then that would put them in heaven forever, wouldn't it?
Wenn diese Leute hier auf ewig brennen im Angesicht des Lammes,
I mean, not that I'm arguing your point, and I am on your guys' side.
Ich würde gerne noch
dann wären sie auf ewig im Himmel, oder? Also ich möchte jetzt nicht für Sie argumentieren.
Aber ich würde gerne noch einen letzten Punkt anbringen, der indirekt auch mit dieser Frage zu tun hat. Ich glaube sogar, dass diese Vernichtung der Gottlosen ein Ausdruck der Liebe Gottes ist. Wenn ein Mensch sagt, ich möchte mit dir nichts zu tun haben, dann wäre es für diesen Menschen die Hölle, wenn er mit Gott was zu tun haben müsste. Andersherum gesagt. Wenn ich jemanden heiraten muss, den ich absolut nicht leiden kann, dann wird diese Ehe höchstwahrscheinlich die Hölle auf Erden. Das heißt also, Liebe kann nur in Freiheit geschehen. In der Freiheit, dass ich mich auch gegen Liebe entscheiden kann. Und genau das hat Gott getan. Das heißt, Gott kann gar nicht anders, als den Baum der Erkenntnis hinzustellen und zu sagen, okay, wenn ihr davon esst, dann dokumentiert ihr damit, ihr wollt mit mir nichts zu tun haben. Und dann bricht es mir zwar das Herz, aber trotzdem lasse ich euch die Freiheit, euch gegen mich zu entscheiden. Also ich glaube, wenn da steht, auch später in Offenbarung, und Gott wird abwischen alle Tränen. Die meisten Tränen, die Gott abwischen wird, wissen, sind aus seinen eigenen Augen.
Herr Meyers?
Dankeschön.
Yeah.
Herr Meyers?
Thank you.
Ja, danke.
Your Honor, I think we'd have less problems if we'd really follow what the Word of God teaches.
Euer Ehren, ich denke, wir hätten weniger Probleme, wenn wir wirklich den Lehren der Bibel folgen würden.
In Romans 13:1, it says, let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities exist are appointed by God.
Römer 13, Vers 1 lesen wir, jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Diejenigen Obrigkeiten aber, die bestehen, sind von Gott eingesetzt.
Verse 2 says, therefore whoever resists the authority resists the ordinance of God.
Und Vers 2 sagt, wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes.
And those who resist will bring judgment on themselves.
Die aber widerstehen, werden ein Urteil über sich bringen.
And I'm afraid these Adventists are bringing judgment upon themselves as they resist the authority of the land.
Ich fürchte, diese Adventisten bringen ein Urteil über sich, denn sie widerstehen der Obrigkeit des Landes.
In order to promote global peace, you know, we're all being asked to keep Sunday holy.
Wir treten für den Weltfrieden ein und dazu gehört, dass wir alle den Sonntag heilig halten.
And they resist the authority of the government.
Aber sie widersetzen sich der Autorität der Regierung.
So what do they have to say to this?
Was haben sie dazu zu sagen?
Ich hoffe, Sie haben sich den Text gut markiert in Ihrer Bibel. Bitte schön.
Did she come up here before?
War sie schon mal hier
Nein.
oben?
Nein.
Oh, okay. I was afraid of that other woman.
Ich hatte Angst vor der anderen Frau.
Es steht geschrieben, dass wir der Obrigkeit gehorchen sollen. Und das ist auch richtig so. Aber es steht ebenfalls in der Bibel geschrieben, dass man Gott mehr gehorchen soll als den Menschen. Der Obrigkeit sollen wir dann gehorchen, wenn sie nicht gegen die Gebote Gottes spricht. Es steht auch geschrieben, dass wir Gott über alle Dinge lieben sollen, mehr als unseren Nächsten.
Wussten Sie davon?
Thank you very much.
Vielen Dank.
Pastor Chidimras.
Die Anklage ist zufrieden.
Ich sehe schon, ich werde hier allein gelassen. Herr Kramp.
Herr Kasunik. Sind Sie schon mal ausgeraubt worden?
von einem Dieb heimgesucht worden. Ich weiß nicht, ob wir alle wissen, was ein Dieb ist. In 1. Thessalonicher 5, Vers 2 steht: Denn ihr wisst ja nicht irgendwie oder ungefähr, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. In 1. Thessalonicher 5, Vers 2 ist dieser Vers zu finden. Nun, Siebentagsadventisten halten immer noch fest an jener altmodischen Vorstellung, dass Jesus sichtbar, hörbar in den Wolken des Himmels kommen wird, wo die allermeisten Christen nach langem Studium, vor allem dieses Textes und anderer Texte, zu der Überzeugung gekommen sind, dass Jesus wirklich wie ein Dieb in der Nacht kommt, indem er alle Gläubigen durch eine geheime Entrückung von der Erde wegnehmen wird. Und ich würde gern wissen von jenen, die sich Adventisten nennen, also auf die Wiederkunft warten, warum sie diese klare Lehre, dass Jesus wie ein Dieb in der Nacht kommt, nicht anerkennen wollen.
Bitte schön.
Did you understand? It's about the teaching that Jesus will come as a thief in the night, so nobody will notice.
Also in der Offenbarung, wo ja auch über die Wiederkunft Jesu berichtet wird, sehen wir in Offenbarung Kapitel 1. Mhm. Sie haben ja auch die Bibel, sehe ich gerade.
Selbstverständlich.
Dann können Sie ja gerade mit mir mitlesen.
Willst du es in Deutsch lesen?
Offenbarung 1, Vers 7 wahrscheinlich.
Genau, in Offenbarung 1, Vers 7.
Soll ich vorlesen?
Genau.
In Offenbarung 1, Vers 7 steht: Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen.
Darf ich kurz zwischenfragen? Sie selbst lernen in Ihren Offenbarungsseminaren, dass die Offenbarung symbolisch zu verstehen ist. Ich verstehe diesen Vers symbolisch. Paulus dagegen in 1. Thessalonicher ist nicht symbolisch, sondern eindeutig buchstäblich.
Vielleicht lesen wir den Text erstmal.
Ja, wir haben ihn ja gerade gelesen.
Er ist nicht ganz zu Ende gelesen worden.
Okay, dann lesen wir.
Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen.
Also wir sehen hier in dem Text, dass da nicht nur berichtet wird von der Wiederkunft, dass jedes Auge ihn sehen wird, sondern dass auch diejenigen ihn sehen werden, die ihn durchstochen haben. Und ich glaube, dass dieses Durchstochen, dass das nicht symbolisch war. Von dem her glaube ich, dass dieser Text nicht symbolisch zu verstehen ist.
Okay, aber die werden wahrscheinlich andere Verse im gleichen Kapitel symbolisch auslegen. Das überzeugt mich noch nicht. Gibt es da Verse, die deutlicher, die ganz eindeutig buchstäblich sind und die das deutlicher erklären? Denn auch die Offenbarung sagt übrigens, das Buch, das Sie gerade angeführt haben, zum Beispiel in Offenbarung 16 und dort Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb.
Kleinen Moment.
Offenbarung 16, Vers 15. Da heißt es, siehe, ich komme wie ein Dieb. Also, das ist meines Ansichts nach schon eine deutliche Aussage.
Sehr deutlich.
Also gibt es da ein anderes Argument, das Sie noch vorbringen können? Ich verstehe übrigens, Herr Kasunik, dass das auch so eine der sogenannten Grundlehren der Adventisten ist.
Dann müssen Sie doch jetzt eine Antwort darauf haben.
Naja, da muss man ja auch weiterlesen in den Texten. Man kann ja nicht jeden Text in der Offenbarung nur symbolisch sehen, weil man denkt, dass die Offenbarung ein symbolisches Buch ist. Es gibt ja auch Texte, die...
Man kann sie aber nicht einfach buchstäblich nehmen, nur damit einem das passt. Da muss es schon eine etwas grundlegendere Auslegung geben.
Das Gericht ist noch nicht überzeugt.
Ich glaube, ich brauche ein bisschen Bedenkpause.
Bitte sehr. Gibt es jemand anderen?
Ja, yeah, I'd just like to help my sister. It's okay.
Yeah?
Oh, Entschuldigung. Ja, bitte.
Ich möchte gerne meiner Schwester helfen.
You read verse in 1 Thessalonians chapter 5.
Du hast in 1. Thessalonicher Kapitel 5 gelesen.
And we see that if you read verse 4,
und man sieht, wenn man jetzt Vers 4 liest,
says, but you brothers and sisters are not in darkness.
Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte.
So that this day should surprise you like a thief. So if you are in Christ and you do know what Christ is teaching,
das heißt, wenn man in Christus ist und weiß, was Christus lehrt,
then this night will, then Christ won't come like a thief in the night.
Dann wird Christus nicht wie ein Dieb in der Nacht kommen.
Are you satisfied?
Diese Adventisten kennen ihre Bibel einfach zu gut. Heißt es also, dass ich, der ich das andere glaube, in der Finsternis bin?
I'm saying you should read the entire verse.
Ich denke, Sie sollten den ganzen Vers lesen.
Ich werde das nochmal tun.
But I hope you're not in darkness.
Aber ich hoffe, Sie sind nicht in der Dunkelheit.
Einmal mit Profis arbeiten.
Your Honor, the Seventh-day Adventist Church has long taught that the mark of the beast is Sunday worship enforced by government law.
Euer Ehren, die Adventisten haben schon immer gelehrt, dass das Malzeichen des Tieres die Sonntagsanbetung ist, die gesetzlich erzwungen wird.
Now, the prosecution accepts the idea that the beast can be fulfilled in the papacy.
Die Anklage ist durchaus der Meinung, dass dieses Tier sich erfüllen kann in der, im Papsttum.
But how can we show, just using the Bible, that the mark of the beast is Sunday worship enforced by government law?
Aber wie können wir zeigen, nur aufgrund der Bibel, dass das Zeichen des Tieres diese Sonntagsgesetzgebung ist durch
Even
den Staat?
Some of the Adventist scholars claim that there is no biblical evidence that the mark of the beast is Sunday.
Es gibt sogar adventistische Theologen, die sagen, man kann nicht aus der Bibel belegen, dass das Malzeichen des Tieres die Sonntagsheiligung ist.
Can anyone answer that?
Kann ich darauf eine Antwort bekommen?
Diese Frage hatte ich mich auch schon gestellt. Nun, wer hier im Saal könnte darauf antworten?
That question I also asked myself.
I would like to refer, ich möchte hinweisen auf 2. Mose 31, Vers 13. Yeah. Da heißt es,
can't you hear? Oh, there we go.
Okay. Da heißt es,
2. Mose 31.
31, Vers 13. Exodus Gott sagt zu Mose, haltet meinen Sabbat, denn der Sabbat ist ein Zeichen zwischen mir und euch, dass ich der Herr bin. Der Sabbat ist eingeführt bei der Schöpfung. Und wenn Gott hier eine Regel festlegt, Satan möchte gerne, dass er, dass dies dass dies abgeschafft wird. Und in Daniel 7, Vers 25 steht, da spricht es über das kleine Horn, es wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Im Zusammenhang kann man daraus sehen, dass das ein bestimmter Zeitpunkt in der Geschichte ist. Er wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Und damit ist eigentlich schon gesagt, dass das nicht erlaubt war. Aber es gibt eine Kirche, die meint, sie hat die Autorität, so etwas zu ändern. Und die Bibel sagt, das ist nicht der Fall. Okay. Und deswegen kann ich nicht beigehen und einen anderen Tag nehmen.
Okay, let me just repeat the question again. Could you clarify, so how do we know that the mark of the beast, we accept the fact that Adventists teach that the beast is the papacy, but how do we know that the mark of the beast is Sunday worship enforced by government law? How can we prove that from the Bible? Please just clarify your chain of logic here using the verses that you are or if you have other verses.
Also noch mal kurz zur Wiederholung. Die Frage ist eigentlich, wir akzeptieren schon diese Ansicht, dass das Tier das Papsttum darstellt, aber wie können Sie herleiten in einer klaren Argumentationskette biblisch, dass das Mahlzeichen, das Zeichen dieses Tieres, die Sonntagsheiligung ist, die durch Gesetz erzwungen wird.
Darf ich ein katholisches Zitat bringen?
Nur die Bibel.
No, yeah, just the Bible. Now, the verses you've shared, we don't doubt the testimony of them, but it's still unclear. The line of reasoning that you have shared still leads me to doubt this connection.
Also, ich habe kein Problem mit den Versen, die Sie hier zitiert haben, aber mir ist einfach noch nicht klar die Argumentation, die zu dem Schluss führt mit dem Zeichen des Tieres.
Ich muss trotzdem dieses Zitat bringen. Denn es tut mir leid. Die katholische Kirche wirft den Protestanten vor, wenn ihr den Sonntag feiert, dann erkennt ihr meine Autorität an, dass wir den Sabbat in den Sonntag verändert haben. Wenn ihr das nicht anerkennt, dann müsst ihr wieder den Sabbat feiern.
Das mag ja alles sein, das aber es steht nicht in der Bibel. Wir brauchen eine biblische Argumentation.
That's right. We're looking for a biblical answer.
Genau, wir brauchen eine biblische Antwort.
Eine klare biblische Aussage.
Die klare biblische Antwort, da habe ich gesagt, es gibt nur diesen einen Tag. Und es geht ja darum, das kleine Horn, können wir so interpretieren, aufgrund dieser geschichtlichen Tatsachen, wer sich dahinter versteckt. Und er beruft sich auf den Sonntag.
Ich glaube, wir sollten die Frage nochmal auf später verschieben.
Okay.
Haben wir noch eine zweite Person in den Zunge? Okay. Wer hätte vielleicht noch eine Antwort darauf, biblisch argumentiert? Hier vorne? Ja, bitte. Hier die erste Reihe.
Hohes Gericht, wir haben in Offenbarung 13, werden zwei Tiere beschrieben, die hergeführt wird, ab Vers 15. Und es wurde ihm ein Bild gegeben, des Tieres Geist zu geben, sodass das Bild des Tieres auch reden und machte, dass alle, welche das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet wurden. Dann wird die Beschreibung gegeben und in Vers 18 heißt es, hier ist die Weisheit, wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Wenn wir die ganze Thematik zusammen studieren, können wir sehen, dass hier ein System hintersteht, das ganz bewusst etwas geändert hat und an die Stelle Gottes gesetzt hat.
I'm still waiting for the translation. Okay, so if we accept the truth that the papacy is the beast that gives the mark.
Gut, wenn wir davon ausgehen oder akzeptieren, dass das Papsttum ist, das Tier, das das Zeichen weitergibt.
Could you just help me bridge the gap to understand that the mark is Sunday worship enforced by government law? That's the only issue that I'm asking for.
Können Sie mir dann einfach noch helfen, dieser logische Sprung? Was ist das Zeichen? Sie sagen, es ist die Sonntagsheiligung gesetzlich erzwungen. Wie kann man das begründen?
Können Sie die Frage noch mal wiederholen?
Okay, so how can we show, if we accept the truth that the beast is the papacy?
Also wenn wir die Wahrheit akzeptieren, das Tier ist das Papsttum.
How can we show that the mark of the beast is Sunday worship enforced by government law? Just from the Bible.
Wie können wir dann aus der Bibel zeigen, dass das Zeichen dieses Tieres, dieser Macht, die Sonntagsheiligung ist, das Sonntagsgesetz?
Ich möchte ein Beispiel dafür geben, anhand des Todes Jesu. Jesus ist am Freitag ins Grab gelegt worden, hat Samstag geruht und ist am Sonntag aufgestanden. Durch die christliche Tradition wurde durch die Auferstehung der heilige siebte Tag auf den Sonntag gelegt. Aber die Bibel hat einen roten Faden von vorne bis hinten, sage ich mal, dass der siebte Tag der Ruhetag ist. Und aus der Tradition wurde dieser Ruhetag auf den Sonntag gelegt.
Okay. But again, the question is, how can we show that Sunday worship is Sunday worship enforced by government law is the mark of the papacy just using the Bible. That's the only issue that I'm in.
Also, das beantwortet,
okay, I'll give the answer.
Ja, das beantwortet trotzdem nicht die Frage, denn es geht darum, wie können wir zeigen, dass diese Sonntagsheiligung, das ist, was die Bibel meint mit dem Mahlzeichen des Tieres.
Okay, so we don't, so I will just share, Okay, so I will just give the answer, if that's okay.
Die Antwort wird jetzt gegeben, die Antwort wird gegeben.
Okay,
so, ich möchte das kurz beantworten, wenn
so
ich darf.
Here is a simple fact that the book of Revelation borrows language from the Old Testament.
Es ist einfach so, dass aus dem Buch Offenbarung viele Dinge aus dem Alten Testament entlehnt sind.
Out of 404 verses.
Von 404 Versen in der Offenbarung.
276 are taken from the Old Testament.
Entstammen 276 dem Alten Testament.
Now, if you have a Bible, please look at Revelation 13:16. I just want to point out three verses and then I'll close.
Ich möchte, wenn ihr eine Bibel habt, schnell drei Verse mit euch aufschlagen. Offenbarung 13, 16.
The Bible gives some detail about the mark. It says, he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their hand or in their foreheads.
Die Bibel gibt uns einige Details über dieses Zeichen. Es heißt nämlich in Vers 16, dass alle, kleine, große, reiche, arme, freie Knechte, ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn.
Revelation 13 echoes the language of Exodus chapter 13.
Das erinnert an eine Formulierung in 2. Mose 13.
And I'd like you to notice Exodus 13, verse 9.
Und zwar 2. Mose 13, Vers 9.
The Bible says that God wanted his people to do something very specific. It shall be a sign unto thee upon thine hand and for a memorial between thine eyes, that the Lord's law may be in thy mouth.
Die Bibel sagt hier, es geht um das Gesetz. Es sei dir zu einem Zeichen an deiner Hand und zu einem Denkzeichen zwischen deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei.
So here we see that God's original intent was that the law of God would be in the forehead and in the hand.
Also hier sehen wir die Absicht Gottes, dass sein Gesetz in der Hand oder auf der Stirn vorhanden sein sollte.
So conclusion number one is that whatever the mark of the beast is, it is an opposition or it is a counterfeit of God's law because it supplants or takes the same place.
Also die erste Schlussfolgerung, die wir ziehen können, was immer dieses Mahlzeichen des Tieres ist, es ist ein Ersatz für das Gesetz Gottes, weil es an dieselbe Stelle gesetzt wird.
Clue number two is in Revelation 7.
Den zweiten Hinweis finden wir in Offenbarung 7.
And in verse 3.
Vers 3.
The Bible says, hurt not the earth, neither the sea nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads.
Dort heißt es, beschädigt nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben.
Whatever the mark of the beast is, not only is it a counterfeit or an opposition to God's law.
Was immer dieses Mahlzeichen ist, ist es nicht nur im Gegensatz, ein Ersatz für das für Gottes Gesetz.
But it is a counterfeit of God's seal.
Aber es ist auch ein falsches Siegel im Gegensatz zu Gottes Siegel.
So whatever the seal of God is,
was also immer dieses Siegel Gottes ist,
it would be the papacy's counterfeit of that, the beast's counterfeit of that.
Das Mahlzeichen muss das im Gegensatz dazu stehen, also der falsche Ersatz von Seiten des Papsttums.
And then Revelation 13 verse 16.
Und dann Offenbarung 13 Vers 16.
The Bible says, and he causeth. The word causeth means to force.
Da sagt die Bibel, er bringt alle dahin, er verursacht es, oder eigentlich steht dort, er zwingt sie.
And the he is a beast, which means it's a political power.
Und er bezieht sich auf ein Tier, also eine politische Macht.
Which means that no one can have the mark of the beast right now.
Und das bedeutet, jetzt hat noch niemand das Mahlzeichen des Tieres.
It does not become the mark of the beast until a government power, a political force enforces this particular breaking of God's commandments.
Es wird erst dann zum Mahlzeichen des Tieres, wenn eine bestimmte Macht, und zwar eine Staatsmacht, dazu zwingt, das Gesetz Gottes zu übertreten.
Prosecution rests. Thank you.
Die Anklage.
Vielen Dank, Herr Beck. Sie haben Ihre Hausaufgaben gut gemacht. Wir holen langsam auf. Herr Meyers, ich hoffe, Sie sind zur Besinnung gekommen.
2. Corinthians 5.
2. Korinther 5.
Verse 8.
Vers 8.
Bible clearly says.
Sagt die Bibel deutlich.
At least I think it clearly says.
Ich denke zumindest, es ist deutlich.
We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord.
Wir aber sind guten Mutes und möchten lieber ausheimisch von dem Leib und einheimisch bei dem Herrn sein.
It is clear.
Es ist klar,
I think,
denke ich,
that when a person dies,
dass wenn ein Mensch stirbt,
they go straight to be with the Lord.
Dann geht er direkt in die Gegenwart Gottes.
Why do you teach otherwise?
Warum lehren Sie das nicht?
Bitte hier vorne.
Also so wie ich Sie verstanden habe, wollen Sie mit dem Text ausdrücken, dass hier die Seele aus dem Körper hinausgeht. Wird übersetzt, genau.
Und when a person dies, they are absent from the body and present with the Lord.
Richtig. Genau, wenn jemand stirbt, dann trennt er sich vom Körper, er ist nicht mehr im Körper drin, er geht in die Gegenwart des Herrn.
Und wir haben so diese Vorstellung, dass die Seele so etwas wie ein Geist ist. So von unserer Gesellschaft, wie wir es auch beigebracht bekommen. Aber wenn wir in den Schöpfungsbericht gehen und sehen, wie Gott den ersten Menschen erschaffen hat, wie er Adam erschaffen hat, heißt es, dass er Adam geformt hat aus der Erde und hat ihm den Lebensodem eingeblasen. Und aus Körper und Geist, dem Geist Gottes, dem Atem Gottes, wurde die Seele. Also die Seele ist ein Begriff für den Körper und die Lebenskraft, die Gott ihm gegeben hat. Es ist kein eigenständiger, es ist nicht, dass die Seele hinausgeht, sondern Seele ist ein Begriff für die Einheit in dem Körper.
Okay, all right. Well, but I'm asking though.
Ja, gut, aber ich stelle trotzdem die Frage.
That may have been in the Old Testament.
Das war vielleicht im Alten Testament so.
Bitte Ruhe im Saal.
But Paul now says.
Aber Paulus sagt jetzt.
That now when you die.
Dass jetzt, wenn man stirbt.
You're absent from the body.
Dann trennt man sich vom Körper.
And you're present with the Lord.
Und ist beim Herrn.
Ich denke, das ist ziemlich aus dem Kontext genommen.
Behaupten Sie.
Gott hat einmal erschaffen. Er hat Adam erschaffen und er hat Eva erschaffen aus der Rippe von Adam. Und danach haben sich die Menschen weiterentwickelt. Gott hat nicht eine neue Schöpfung nochmals in die Bibel hineingelegt. Und daher ist immer noch der Begriff, den die Bibel nennt, okay. Seele, well, ist diese Einheit.
But so, but I'm asking though then, can you explain 2 Corinthians 5, verse 6? Hm.
Aber dann habe ich die Frage, wie können Sie 2. Korinther 5, Vers 6 erklären?
Ich schlage es nochmal auf.
Well, you know, Your Honor, since we are running out of time,
yes.
We're going to need to call on someone else, I think. And I understand that you couldn't answer the question because, you know, you're an Adventist. And the answer is, you know, it's what I think and not what you think. Anyway, thank you.
Vielleicht hat noch jemand kurz, ganz kurz eine Antwort darauf.
Jemand anderes?
Also jedenfalls vielen Dank.
Hier hinten, die Dame.
Es gibt eine sehr schöne Passage im Neuen Testament, im 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18, erklären ganz genau, dass die Gläubigen erst bei Jesu Wiederkunft zusammen mit Jesus Christus in den Himmel gehen. Ich lese vor ab Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Übrigens ist hier von Entschlafenen die Rede. Das sind die gläubigen Toten, die nicht irgendwo als Seele herumschwirren. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Also hier ist von einer gemeinsamen Reise die Rede. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Die müssten nicht auferstehen, wenn sie bereits als Seele herumschwirren würden. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit.
So you're saying it is then at the resurrection that we will be with the Lord?
Also, Sie sagen, dass wir erst bei der Auferstehung mit dem Herrn vereint werden?
Korrekt.
Sie sprechen in Wir-Form. Herr Meyers?
I have a confession to make, Your Honor.
Euer Herr, ich muss etwas bekennen.
As I have sat in this court,
als ich jetzt hier zuhörte im Gerichtssaal,
I have to tell you that I have been moved.
Ich muss Ihnen sagen, das hat mich berührt.
And I now leave my former prosecutors and I am going to become a Seventh-day Adventist. Und
Amen. Ich möchte jetzt von der Anklage wechseln und möchte Siebenten-Tags-Adventist werden.
Sie sind meine letzte Hoffnung.
Our prayers are with you, Mr. Meyers.
Say again.
Our prayers are with you, Mr. Meyers.
Mr. Meyers, wir werden für Sie beten.
You know, these Adventists predicted that Jesus would come back to this planet in 1844.
Wissen Sie, diese Adventisten haben vorausgesagt, Jesus würde 1844 auf diesen Planeten kommen.
And they were so wrong. In fact, Jesus says you cannot tell the day or the hour.
Und sie haben sich völlig geirrt und sogar Jesus hat doch gesagt, wir wissen nicht Zeit, noch Tag, noch Stunde.
Mm-hmm.
Und sie haben sogar den Tag vorausgesagt, wann Jesus kommen soll.
So how can you trust them on all these other truths when they got that so wrong?
Also wenn sie sich da so furchtbar geirrt haben, wie können wir ihnen vertrauen in all den anderen Lehren, die sie vertreten?
Das ist eine gute Frage. Bitte sehr, die Dame hier im Mittelgang. Entschuldigung, der Herr. Das Licht blendet.
Wussten Sie, dass diese Enttäuschung biblisch vorhergesehen war?
Wussten Sie das?
Did you know that the disappointment has been prophesied? Are you hearing?
Yes, can you expound on that?
Okay. Führen Sie fort.
Können Sie das noch weiter erklären?
In Offenbarung 10 wird uns von einem kleinen Buch berichtet. Und ich weise darauf hin, es gibt ein kleines Buch in der Bibel, was in Zusammenhang steht mit der Jahreszahl 1844, wie schon gezeigt wurde, dass Johannes, der Autor der Offenbarung, aufgefordert wird zu essen. Was die Folge dessen ist, ist, dass es zunächst süß ist in seinem Mund, aber bitter in seinem Magen. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir das Kapitel genauer studieren, um herauszufinden, dass es genau um dieses Buch Daniel geht.
Die Zeit ist allerdings
sehr
knapp.
Okay, very good, very good.
Ja, sehr gut, sehr gut.
We'll meet later for Bible study.
Pardon?
We'll meet later for Bible study.
Ich möchte später die Bibel studieren mit Ihnen.
The only thing I want to point out is that back in the 1840s, the Millerites were called Adventists.
Das Einzige, was ich nur hinzufügen möchte, ist, dass damals in den 1840er Jahren die Milleriten noch nicht Adventisten genannt wurden.
And it was made up of people from all different churches and not Seventh-day Adventists.
Sie waren keine Siebenten-Tags-Adventisten, sondern sie kamen aus allen Kirchen.
The Seventh-day Adventist Church was organized many years later.
Die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten wurde erst viele Jahre später organisiert.
Herr Kim, dürfte ich Sie bitten, hier die Gerichtsbühne zu verlassen?
I'll stay with these guys. Okay.
Euer Ehren, dass Herr Meyers und Herr Kim sich so leicht überreden lassen, ist für mich kein Wunder. Es sind Amerikaner, die so sehr auf Emotionen gehen.
Ruhe im Saal.
Aber ich glaube, Sie sind den Schritt zu früh gegangen, denn was Sie bisher immer gedacht haben, dass Siebentags-Adventisten alleine auf der Bibel stehen, was Sie aber bald herausfinden werden, dass neben der Bibel auch noch andere Bücher eine Rolle spielen, nämlich die Bücher einer gewissen Frau Ellen G. White. Aha. Hat Ihnen das gesagt, Herr Meyers? Hat das Ihnen gesagt, Herr Meyers? Egal, wie auch immer. Was ich sagen möchte, ist, dass die Ellen G. White viele Bücher geschrieben hat, von denen Adventisten behaupten, dass sie immer in völliger Harmonie mit der Bibel sind. Jetzt, wenn man das einfach mal testen möchte und einen Adventisten fragt, welche Bücher soll ich zuerst lesen, heißt es, die sogenannte Entscheidungsserie, das sind 5 Bücher. Und das erste Buch, das man nimmt, ist Patriarchen und Propheten. Schon in den ersten Kapiteln stößt man dabei auf folgende Ungereimtheit. Wenn wir uns die Bibel aufschlagen, finden wir dort in 1. Mose 2 die Aussage, in 1. Mose 2, Vers 25, über Adam und Eva, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Also ich denke, wir alle können uns ein Bild davon machen, was nackt heißt. Nackt heißt nämlich nackt. Wissen Sie, was Frau Ellen White dazu schreibt? Ellen White sagt uns, dass Adam und Eva ein Lichtkleid getragen haben.
Ein was?
Ein Lichtkleid. Ein Wort, das im biblischen Text überhaupt nicht vorkommt. Und ich möchte jetzt wissen, wer von den Adventisten kann hier mir zeigen, dass trotzdem Ellen White in Harmonie mit der Bibel ist?
Das würde ich auch gerne wissen.
Vorher kann ich kein Adventist werden. Ich möchte wissen, ob der Geist der Weisung in Harmonie mit der Bibel ist.
Herr Kramp, ich bitte Sie darum.
Ich hoffe, ihr habt die Antwort. Also es steht 1. Mose, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und wenn man dann geht zu Psalm 104, Vers 2, heißt es, du, der in Licht sich hüllt, wie in ein Gewand.
Wir wollen also sagen, dass Adam und Eva nach dem Bild Gottes gemacht worden sind und dass Gott auch ein Lichtgewand trägt?
Ja.
Das ist ja fantastisch. Haben Sie noch mehr Ellen White-Bücher?
Your Honor, Seventh-day Adventists will die to, or claim that they would rather die than break the Sabbath.
Euer Ehren, Siebenten-Tags-Adventisten haben den Anspruch, dass sie lieber sterben würden, als den Sabbat zu brechen.
In other words, they defy this decree to keep Sunday holy, by claiming that this is the mark of the beast.
Oder anders gesagt, sie verachten diese Verordnung, den Sonntag heilig zu halten, indem sie behaupten, es sei das Malzeichen des Tieres.
And yet, even in their own churches,
aber selbst in ihren eigenen Kirchen,
many Adventists are taught that you cannot have complete victory over sin.
Wird vielen Adventisten beigebracht, dass man die Sünde gar nicht vollständig überwinden kann.
Why would it be necessary?
Warum sollte es dann nötig sein,
to keep the Sabbath,
den Sabbat zu halten,
if it's not possible to have victory over sin?
Wenn es nicht wirklich möglich ist, das Gesetz vollkommen zu halten, die Sünde zu besiegen.
Could anyone show us how the Bible teaches that it's possible to really live in complete harmony with God's law?
Könnte mir irgendjemand zeigen aus der Bibel, dass es wirklich möglich ist, eine biblische Lehre, Gottes Gesetz, vollständig zu halten?
Because if that's not true,
denn wenn das gar nicht stimmt,
then it's not necessary to be willing to try to keep the Sabbath holy in light of death.
Dann ist es doch im Lichte dessen oder in Angesicht des Todes gar nicht notwendig, bis zum Blut gehorsam zu sein in der Sabbatheiligung.
Hier ist eine Meldung.
Okay. So your question is, how do we know from the Bible that we can overcome sin?
Yes.
Yes?
Das heißt, Ihre Frage ist nun, wie können wir aus der Bibel heraus wissen, dass wir die Sünde überwinden können?
Okay, let's go to Titus 2.
Lasst uns Titus Kapitel 2 aufschlagen.
From verse 11 to verse 14.
Und wir lesen im Titusbrief Kapitel 2, die Verse 11 bis 14.
And it says here that for the grace of God that brings salvation has appeared to all men.
Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen.
Teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously and godly in this present age.
Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht, gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit.
Looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ.
Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus.
Who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works.
Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun.
That's a great verse. Could you just share maybe one more, because the Bible says in the mouth of two or three witnesses will everything be said. Could you just share one or two more?
Okay.
Also das ist ein super Text. Können Sie vielleicht noch einen oder zwei weitere nennen? Denn die Bibel sagt ja, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll alles festgestellt werden.
Okay, in Revelation 3, verse 21.
Offenbarung
3. Revelation 3, verse 21, yes.
Offenbarung, Kapitel 3, Vers 21.
And it says that, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my father on his throne.
Offenbarung Kapitel 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.
Okay, so these texts clearly show that we can overcome sin through Jesus Christ.
Diese Verse zeigen ganz klar, dass wir mit Jesus Christus überwinden können.
Yeah. Is there anybody else in the audience that would make a, just, you don't have to come up, just a recommendation on a verse?
Gibt es irgendjemand noch, der einen weiteren
Jude 24 is a great verse. Jude 24 is a great verse. Yes.
Vers nennen würde? Judas 24 ist ein super Vers. Danke.
2 Corinthians 5 what? All things become new.
2. Korinther 5, 17. Alles ist neu geworden, eine neue Schöpfung.
New convert.
Der Neubekehrte.
Herr Meyer.
Yes, learn quickly.
Ever since I became a Seventh-day Adventist.
Seitdem ich siebten Tags Adventist geworden bin.
You know, before when I was with you guys.
Vorher war ich mit euch.
I didn't really know my Bible.
Kannte ich meine Bibel nicht wirklich.
But now one of our key verses.
Aber jetzt ist einer unserer Schlüsselverse.
Is Revelation 14 verse 12.
Offenbarung Kapitel 14 Vers 12.
Which talks about the saints who keep the commandments of God.
Welche davon spricht? Welche über die Heiligen spricht, die Gebote Gottes halten.
And I just believe, as I've been studying with my fellow brothers and sisters,
und ich glaube, so wie ich mit meinen Brüdern und Schwestern gemeinsam studiert habe,
so much about righteousness,
und sie haben mich so viel über die Gerechtigkeit Gottes gelehrt,
that verse just hits home for me.
Dass dieser Vers mich einfach
and you too should keep the commandments of God.
Und ihr solltet auch die Gebote Gottes halten.
Amen.
Won't you come with us?
Wollt ihr euch nicht uns anschließen?
Can somebody play some appeal music?
Könnte jemand Musik
Brothers,
spielen?
Please.
Brüder, bitte.
Time.
Jetzt ist die Zeit.
Amen.
Danke.
Can I just make a closing point here?
Möchte ich zum Schluss darf ich noch kurz was sagen?
If it's not possible to have victory over all sin,
wenn es gar nicht möglich ist, die Sünde ganz zu überwinden,
doesn't it make sense that God would understand if we capitulated to the pressures at the end of time to keep the mark, to accept the mark of the beast?
Würde es dann nicht Sinn machen, dass Gott das darüber hinwegsieht, wenn wir am Ende der Zeit unter diesem furchtbaren Druck kapitulieren, wenn es um das Mahlzeichen des Tieres geht?
Why would we say to a judge, Your Honor, we must keep the seventh day Sabbath, part of the Ten Commandments?
Warum würden wir vor einem Gericht sagen, Euer Ehren, wir müssen den siebten Tag Sabbat halten, er ist ein Teil der zehn Gebote,
which is impossible to keep,
die wir unmöglich halten können?
That wouldn't make sense.
Das wäre sinnlos.
Thank you.
Danke.
Nachdem nun der Richter ganz alleine hier sitzen muss, in seiner Anklageschrift, muss das Hohe Weltgericht eingestehen und erklären, dass sämtliche Anklagen gegen sie fallen gelassen wird. Somit sind sie frei, ihren Herrn im Himmel zu begegnen. Das Gericht hat geschlossen. Amen.